Zum Thema unseres Bruders umfassende Weisheit lese ich uns zunächst Matthäus 23, Vers 23. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Dann aus Daniel 1, die Verse 19 und 20. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für diese Bibelstunde, danken dir, dass du dein Wort an uns richten möchtest, danken dir für unseren Bruder. Bitte drücke du dieser Stunde deinen Stempel auf und lass uns bewusst vor dir stehen und hören, was du uns zu sagen hast. Du sollst in der Mitte sein, du sollst verherrlicht sein. Dir gebührt alle Ehre. Wir wollen auf dich und dein Wort hören. Wir wollen offene Herzen haben und dich bitten, dass wir Augen haben, die sehen und Ohren, die hören. Und dass wir auch nicht hören für den, der neben uns sitzt oder der gar nicht da ist, sondern dass du die Treffer bei uns im Herzen, im Leben setzen kannst. Danke für deine Mühe, die du dir mit uns gibst. Danke, dass du für jeden ein Stück Brot auch heute Abend vorbereitet hast. Danke für deine Treue und deine Güte. Und wir danken dir auch für unseren Bruder Kurt Schneck. Gib ihm Gnade, Weisheit und Vollmacht, dich zu verherrlichen, deinen Namen zu rühmen, dein Evangelium zu verkündigen, Werkzeug in deiner Hand zu sein. Danke, dass wir nicht allein unsere Versammlung dir bringen dürfen, sondern überall in der ganzen Welt, wo heute deine Versammlung sich trifft, deine Gemeinde. Danke, dass du mitten unter uns bist und überall, wo zwei oder drei sich in dem wunderbaren Namen, in dem allein das Heil ist, in dem Jesus-Namen versammeln. Amen.
Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde heute Abend. Ich hatte ursprünglich ein anderes Thema auf dem Schirm gehabt, so meinen Text, den ich auch einmal gemacht habe über diese ganze Geschichte mit Corona. Aber ich weiß schon, dass es ein richtiges HNO-Thema ist, ein Thema, das allen Leuten schon bei Hals, Nasen und Ohren raushängt, wo man nichts mehr drüber hören kann. Darum habe ich dann umgeschwenkt zu einem Thema, das mir auch besser beim Daniel hineinpasst, nur so viel zu Corona. Ein kleines Kind hat einmal gebetet, lieber Gott, kannst du 2020 löschen und neu installieren? Es hat einen Virus. Das war's dann aber auch schon zum Thema. Wir haben die beiden Texte gehört in Matthäus 23, Vers 23, wo es um das Wichtigste im Gesetz geht, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und dass man das eine tun und das andere nicht lassen soll. Dann über die Weisheit dieser drei jungen Männer im Buch Daniel. Und von Daniel selbst hören wir dann auch noch in Kapitel 6 im Vers 4. Er übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Und noch zweimal taucht eine ähnliche Formulierung über Daniel im Buch auf, dass in ihm der Geist der Götter war, ein überragender Geist der Götter. Das ist so die Art, wie Nebukadnezar oder Belsatzar das ausdrücken würde. Darum geht es also, um Weisheit und um einen überragenden Geist. In Matthäus 23, Vers 23, bekommen wir einen biblischen Schlüsselvers. Es liest sich ja fast wie so eine Nebenbemerkung, so ein Nebensatz. Und trotzdem steckt das drinnen, nämlich worin alle Unterweisung und alle Weisheit gipfelt. Und Jesus sagt, es sind drei Wirklichkeiten, die zusammengehören. Drei Wirklichkeiten, die im Gleichgewicht sein sollen. Recht, Barmherzigkeit und Glaube. Weise ist, wer diese drei Wirklichkeiten im Gleichgewicht halten, die Balance halten kann. Und wenn Jesus sagt, man soll dies tun und jenes nicht lassen, dann meint er nicht das Verzehnten von Petersilie, Dill und Kümmel, sondern diese drei Wirklichkeiten. Da soll man keines auslassen. Das Recht, die Barmherzigkeit und der Glaube, das gehört zusammen. Und man darf keines auf Kosten des anderen ausklammern. Glaube, das ist in anders ausgedrückt das, was man Sinn nennen kann, Sinn des Lebens, meinetwegen auch ein Transzendenzbezug. Barmherzigkeit, das bezieht sich auf das, wo es um Personen geht, um Beziehungen. Und bei Recht und Gerechtigkeit geht es vor allem um die Welt der praktischen Dinge. Und dieses Dreigestirn, Sachen, Personen und Sinn, das gehört zu einer umfassenden Weisheit, wenn das Leben gelingen soll. Aber ehe wir diese drei Bereiche im Einzelnen ansprechen, zunächst etwas über Weisheit und Kraft. Und der Schlüsselsatz ist ganz einfach. Weisheit ohne Kraft ist ohnmächtig und schwach. Kraft ohne Weisheit bleibt ohne Richtung. Und wenn in den Texten, die wir am Anfang da gelesen haben und gehört haben, vom Geist oder dem Geist der Götter die Rede ist, dann müssen wir uns davor hüten, im Geist nur eine kognitive Fähigkeit zu sehen. Geist hat in der Schrift viel mehr zu tun mit Leben, hat zu tun mit Belebtsein von Gott, hat zu tun mit Bewegung, Kraft, Dynamik. Geist darf in der Schrift nie mit bloßer Geistigkeit verwechselt werden, im Sinn von Weisheit, Klugheit, Denkvermögen und so weiter. Neshama, das Wort in der Schrift, redet von Odem, ein Lebensodem Gottes, der den Menschen eigentlich erfüllen soll. Und dann ist das andere Wort, das für Geist verwendet wird, Ruach, Wind, und das bezieht sich auf das Bewegende. Also Weisheit und Kraft, das gehört zusammen. Und es geht um diese ganz große Frage, wo nehme ich her diese Kraft, um die Weisheit, die ich kenne, zu leben? Das ist das Thema. Wo nehme ich die Kraft her, um das zu leben, was ich eigentlich womöglich weiß? Es hat keinen Sinn, über viel angesammelte praktische Klugheit zu reden, wenn wir nicht über die Kraft reden, aus der das alles geschehen, verwirklicht und gelebt werden kann. In weiten Teilen unserer Gesellschaft ist das Christentum ja missverstanden worden als eine Ethik, als eine Moral, eine Ansammlung von Lebensregeln. Und kein Wunder, dass Leute sagen, es gibt jetzt 2000 Jahre diese Kirche. Aber viel verändert hat sich nicht. Denn Veränderung kommt nicht durch kluge Lebensregeln. Veränderung kommt nicht durch gute Absichten und auch nicht durch gute Erkenntnisse. Veränderungen können nur kommen, wenn Energie hinzugefügt wird. Energie ist das, was uns laufend verloren geht. Das ist das Gesetz dieser Welt. Der letzte Verlust an Energie ist dann, wenn wir tot sind. Aber das ganze Universum ist unter diesem Gesetz des Todes. Und wenn keine neue Energie hinzugefügt wird, produzieren wir fortlaufend auch nur das Tote, wenn man diese Quelle der Kraft und der Energie verloren hat. Und so ist die Weisheit dort, dass man zuerst anfängt, Menschen zu erklären, wie ich wieder zur Kraft komme. Die Weisheit muss dort anfangen, dass ich wieder zur Kraft komme. Und das ganze Geheimnis des Evangeliums ist dann, wie Gott es fertig bringt, die Kraft zum Menschen zurückzubringen, aus der der Mensch einmal gelebt hat. Diese Kraft ist jetzt keine anonyme Kraft, kein geheimnisvolles Es, kein ungreifbarer, unfassbarer Urlogos. Die Kraft im Universum ist eine persönliche Kraft, Gotteskraft. Und darum geht es auch nicht primär darum, uns mehr Moral beizubringen, sondern uns wieder mit Gott in Verbindung zu bringen, damit wir angeschlossen an Gott das tun können, was jeder vernünftige Mensch als gut und richtig ansieht. Das Problem ist also nicht ein Mangel an Erkenntnis und Wissen, obwohl da in unserer dekadenten Zeit schon sehr viel verloren gegangen ist und viele Maßstäbe entweder abgeschafft oder auf den Kopf gestellt worden sind. Das Problem ist auch nicht Mangel an guten Absichten und guten Ratschlägen. Gute Absichten und Ratschläge findet man tatsächlich auch im Buddhismus, im Shintoismus oder im Konfuzianismus. Die sind gar nicht so dumm. Aber der wirklich Weise weiß nicht nur um die richtigen, guten und wahren Erkenntnisse. Er weiß um Energie, er weiß um Kraft, er weiß um diese Anleitung des Evangeliums zu einem Leben in Kraft. Der wirklich Weise weiß, wie er das Wissen umsetzen kann. Darum muss diese Grundlage auch ganz breit gelegt werden. Ich würde schuldig an euch, wenn ich euch das vorenthalten würde, euch nur mit guten Ratschlägen allein zu lassen. Das würde jemanden der Verzweiflung überlassen, dem Frust, dem Burnout oder dem Zynismus. Wenn ich nur sage, was gut und richtig ist, aber nicht die Kraft erkläre, wo das herkommt, dann kann es auch nicht wirklich gelebt werden. Und so viel gute Weisheiten man in diesen anderen Religionen finden mag, eines können sie nicht vermitteln, Kraft. Auch das Judentum ist an der Stelle schwer ins Schleudern gekommen. Ein Meister konnte sein Leben vorlegen. Ein Meister konnte damals sein Leben zur Darstellung bringen und die Jünger, die er hatte, einladen zu sagen, macht es wie ich. Aber eines konnte kein einziger Meister in Israel Kraft vermitteln, zu leben, was die Jünger in ihm sahen. Er konnte nur ein gutes Vorbild sein, aber er konnte keine Kraft geben. Der Einzige, der anders war in diesem ganzen Zusammenhang, der Einzige, der auch Kraft geben konnte, das war immer nur Jesus. Also kommt es auf eines an. Menschen nicht mit guten Absichten, Appellen und Maßstäben allein lassen. Es geht nicht nur um die Frage nach der richtigen Erkenntnis, sondern es geht auch um die Frage nach der Energie. Und manchmal ist ein Zusammenbruch ein erster Schritt eines Menschen, dass er zugibt, dass er sein Leben lang eigentlich an seiner eigenen Pleite gearbeitet hat. Wir haben in unseren Hauskreisen in Österreich vom Schloss aus durchaus Männer auch in gehobenen Positionen des Managements. Und dann kommen sie in ihre Midlife-Crisis und kommen dann interessanterweise zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus, weil sie ehrlich genug sind zuzugeben, dass ihr Leben bisher eine Serie von Pleiten war, allen äußerlichen Erfolgen zum Trotz. Sie haben den Gipfel überschritten und dann meldet sich unweigerlich endgültig die Kraftfrage an. Aber dann sind sie klug genug gewesen, bei der Frage nicht bei sich zu bleiben, sondern sich an Christus zu wenden. Das heißt, wer wirklich nach Effizienz fragt, kommt an der Frage nach Energie nicht vorbei. Wie gesagt, die Weisheit Gottes zu erkennen ist vielleicht gar nicht so schwer. Denn es ist eine Weisheit, nach der die ganze Schöpfung entworfen ist und der entsprechend sie auch funktioniert. Aber die entscheidende Sache ist, dass ich womöglich nur Prinzipien habe, ohne mit dem zu leben, der sie gegeben hat. Das ist das Gefährliche. Prinzipien haben, Werte haben, Wissen, Weisheit haben, aber nicht mit dem dauerhaft verbunden zu sein, der sie tatsächlich gegeben hat. Und das ist das Spannende dann an der Person Jesu Christi immer wieder gewesen, dass er nicht nur eingeladen hat, seine Lehren zu hören, nicht nur eingeladen hat dazu, seine Lehren zu glauben, in der Wahrheit verwurzelt zu sein, sondern die ganz grundsätzliche Einladung Jesu ist immer gewesen, kommt her zu mir. Bei mir findet ihr Ruhe, ich kann euch erquicken. Ihr dürft mein Joch tragen und das Joch, das ich euch zu tragen gebe, dieses Joch ist leicht, denn ihr braucht mir nur annehmen und abnehmen, dass ich nicht nur vor euch bin, um euch die Dinge zu erklären und zu zeigen in meinem Leben, sondern dass ich in euch bin, damit ihr leben könnt, was ihr bei mir gerade gesehen habt. Das ist das eigentliche Thema immer gewesen von Jesu Lehre und Unterweisung. Also niemals Weisheit ohne Kraft, sondern immer eine Anleitung im Evangelium sehen zu einem Leben in Kraft, mit dem man leben kann, was uns gesagt ist. Das Zweite, wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Dingen, die wir am Anfang gehört haben. Zwischen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Diese drei Dinge, und das wäre das Nächste, wenn es um Weisheit geht, die müssen sich im Leben in einem Gleichgewicht befinden. Das kann dann jeder nachvollziehen, der einen Betrieb hat, oder eine Familie, oder eine Gemeinde, oder ein Werk. Das reicht bis hin in Bereiche der Entwicklungshilfe. Und hier geht es jetzt nicht um ein bisschen Religion, sondern wenn ich frage, wie kann etwas Fortschritt haben? Wie kann etwas Effizienz haben? Wie kann etwas langfristig, dauerhaft, stabil bleiben? Wie kann es gelingen? Dann muss ich wissen, diese drei Dinge gehören zusammen. Im Betrieb, da muss das Material vorhanden sein, die Dinge. Es muss das Betriebsklima stimmen und es muss vor allem auch der Wert und der Sinn der Arbeit erkennbar sein. Anders kann ein Betrieb nicht effizient arbeiten. Im Unternehmen Familie bedeutet es, wir brauchen Essen, Kleidung, Wohnung. Aber das beste Essen, die schönste Kleidung, die herrlichste Wohnung, nützt überhaupt nichts, wenn das Zusammenleben nicht klappt. Und das beste Zusammenleben in der schönsten Wohnung nützt nichts, wenn ich nicht weiß, wozu ich da bin, was der Sinn von dem Ganzen ist. Dann sitze ich nämlich nur meine Zeit ab. Essen, Kleidung, Wohnung, Sachen des Lebens, das Zusammenleben, die Beziehungen und der Sinn, das Ziel des Daseins, das muss zusammenstimmen, sonst kommt die Firma, Familie ins Schleudern. Und es ist oft genug passiert, dass man alles daran gesetzt hat, dass die Sachen stimmen. Das Haus war gebaut, allerdings als das Haus fertig war, war auch die Ehe erledigt. Frau wohnt woanders und die Kinder sind ausgezogen. Wenn man es für einen Betrieb formulieren möchte, doch, ich brauche diese Produktionsmittel, Sachdinge, muss meinen Ausbildungsstand halten und pflegen. Ich brauche Lehrlinge, Nachwuchs, brauche Fachkräfte. Also die Sachdinge müssen stimmen. Aber all das nützt nichts, wenn dauernd Streit ist, wenn einer dauernd stänkert oder Mobbing an der Tagesordnung ist. Es muss auch stimmen im sozialen Miteinander. Und wiederum kann das Ganze nicht bestehen, wenn keine Motivation durch gute Wertvorgaben gegeben ist. Die höchste und wichtigste Aufgabe von jedem Chef, sei es einer Gemeinde, sei es eines Werkes, sei es eines Betriebs, die höchste Aufgabe eines guten Chefs ist die Vermittlung der Werte und das Erhalten der Motivation. Man muss wissen, wozu man eine Sache macht. Große Unternehmen leben nach Wertvorgaben. Wir wollen das Beste. Wir wollen Top-Qualität. Und das muss vermittelt werden, vom Chef bis zur Putzfrau. Interessant ist, dass sich in solchen Unternehmen Chefs dann auch die Mühe machen, dem Pförtner die Hand zu schütteln und der Putzfrau einen Blumenstrauß zum Geburtstag zu überreichen. War mir immer wichtig, bei unserem Schloss immer wieder auch fröhlich in der Küche vorbeizuschauen und ermutigend zu sagen, Leute, das war wirklich klasse, was ihr da heute auf den Tisch gezaubert habt. Das war immer der Kampf auch in unserem Haus, die Dinge zusammenzuhalten. Küche, Rezeption, Klos, Verkündigung. Du, ein schiefer Blick aus der Rezeption an einen Gast und für ihn ist die Tagung gelaufen. Wir haben 5K formuliert, die funktionieren müssen. 5K. Küche, Klo, Kanzel, Klavier und Kommunikation. Das muss sich in einem guten Gleichgewicht befinden, wenn der Betrieb rund laufen soll. Wir können vorne von der Kanzel reden, bis wir blau sind im Gesicht. Wenn das Essen nicht schmeckt und die Klos verdreckt sind und das Ungeziffer durch die Matratzen krabbelt, dann wird's eng. Manchmal fehlt uns das Produktionskapital für bessere Desinfektionsmittel, manchmal auch die Ausbildung. Aber auf Dauer besteht unser wichtigster Beitrag wiederum darin, auch der Jüngste und auch der in der geringsten Position in unserem Mitarbeiterteam, der muss immer wieder daran erinnert werden, weshalb es dieses Haus gibt. Wir müssen ständig viel Motivationsarbeit machen, damit unsere Mitarbeiter im Haus wissen, dass es mehr ist, was sie hier tun, als nur einen Job zu haben. Es muss also ein Gleichgewicht sein zwischen Sachen, zwischen Menschen und Sinn. Und wenn da die Sache aus der Balance gerät, dann wird man seelisch krank. Dieses fehlende Gleichgewicht bringt einen auch aus der Balance. Wer mit den Sachen nicht zurechtkommt, hat das Bewusstsein für Realität womöglich verloren. Das reicht von überzogenen Ansprüchen, dass der Chef unbedingt einen Audi 6 fahren muss, bis hin zu überhöhten Entnahmen aus dem Betriebskapital, ein überdimensioniertes Privathaus, großkopferte Expansion und so weiter. Wenn man den Realitätsbezug zu den Sachen verliert, bringt man das Unternehmen in Gefahr. Ich werde aber auch seelisch krank, wenn die Beziehungsfähigkeit verloren geht. Wenn ich keinen Lebenssinn mehr habe, auch das bringt mich aus dem Gleis. Und so ist ganz wichtig, dass ein zu viel genauso schadet wie ein zu wenig. Wenn man zu viel Sachbeziehung hat, stört das die Familienbeziehung. Wer immer nur am Arbeiten ist, macht die Familie kaputt. Wer die Familie kaputt gemacht hat, kann dann im Betrieb nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, zu viel Sachbezug zerstört auf dem Umweg über die Störungen, die sich daraus ergeben, auch wiederum die Sachbezüge selbst. Wer zu viel Familie hat, der kapselt sich ab, entwickelt so eine Klammermentalität. Und das wiederum schädigt die Liebe. Denn wer den anderen so liebt, dass er ihn fressen will, verdirbt genau das, was so schmackhaft ist. Wenn wir die Liebe der Kinder erhalten, dann schmeißt sie rechtzeitig raus. Das ist ein gefährlicher Trend seit einiger Zeit. Boomerang-Kids, die sich im Hotel Mama auch noch jenseits der 30 wohlfühlen. Denn immerhin, da kennen sie das Personal. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Und man muss sie auf der offenen Hand tragen. Und wenn man sie gehen lässt, werden sie auch wiederkommen. Wenn man klammert und unsinnige Ansprüche anmeldet, verliert man sie erst recht. Wir haben das mit unseren Kindern auch einmal ausprobiert, war recht spannend zu sehen, als wir mal gemerkt haben, wir brauchen auch als Ehepaar ein bisschen Auszeit, haben wir diesen Rat angenommen, mal eine Woche Urlaub ohne Familie, nur meine Frau und ich. Wir haben dann jemanden gefunden, der unsere Kinder für eine Woche da dann auch gut übernommen hat. Manchmal ist eine Großmutter, andere haben eine zweite Kühltruhe, kriegt man sie schön frisch wieder. Als wir nach einer Woche zurückkamen und gedacht haben, jetzt fliegen uns die Kinder gleich um den Hals, dass wir endlich wieder da sind, da war die erste Frage, das war nicht schlecht, wann macht ihr das wieder? Eigenleben, nicht klammern. Männer müssen sich daran gewöhnen, dass die Frau ein Eigenleben hat. Oh ja, ihre Frühstückstreffen, ihre Bibelrunden, den Häkelclub. Als bei uns in unserer Gegend, so am Anfang der Frühstücksarbeit für Frauen, da die Frauen am Samstagvormittag, einen ganzen Vormittag, aber hallo, nicht da zu seinem Vortrag mit Frühstück und Zeugnis gehen wollten, da gab es eine kleine Revolution in unserer Gegend bei den Männern. Dass die Frau da jetzt was Eigenes machen soll. Wir haben ein ländliches Gebiet in der Nähe von Linz. Ich schaue jetzt den Rainer ganz streng an, dass er ja keine falsche Bemerkung macht, denn ich habe etwas gegen ihn in der Hand. Ja, aber da war eine Gegend in der Nähe von Linz, so ein ländlicher Bereich, aber nahe an der Großstadt, da haben die Männer bis vor kurzem ihren Ehefrauen nicht erlaubt, den Führerschein zu machen. Also Linz, nicht Saudi-Arabien, gell? Da hat es auch eine Weile gedauert. Angst, sie könnten zu selbstständig werden. Das ist dann wahrscheinlich nicht verschlingende Liebe, sondern eher besitzergreifendes Verhalten. Aber zu viel Familie ist auch nicht unbedingt gut. Ich kann es in knappen Sätzen zusammenfassen hier. Wenn wir zu wenig Sachbezug haben, dann macht uns das zu Spinnen oder Träumen. Wenn wir zu wenig Familie haben, macht uns das beziehungsarm und gefühlskalt. Und zu wenig Sinn führt in die noogene Neurose, dieses Leiden am sinnlosen Leben, wie Viktor Frankl das beschreibt. Sein Leben wie ein Huhn auf dem Hühnerhof, das auch nicht so recht weiß, wozu es da ist und wo es eigentlich hin soll. Die beste und schönste Entfaltung im Leben ergibt sich, wenn ich ein Gleichgewicht habe in der Beziehung zu den Sachen, zu den Menschen und zu Gott. Und Störungen sind dann das Ergebnis entweder von Überbetonung oder von Engpässen oder Hemmfaktoren. Das sind Hemmfaktoren. Das Bild vom Fass haben manche vielleicht schon mal gesehen. In diesem Fass steigt das Wasser oder was auch immer da drin ist, niemals höher bis zur kürzesten Fassdaube. Und es ist nicht klug zu meinen, ich könnte die schon verlängerten Fassdauben durch noch längere ersetzen. Es ist immer der am schwächsten ausgeprägte Faktor, der begrenzende Faktor ist. Der Hemmfaktor, der begrenzende Faktor fürs Ganze. Weisheit lernen würde bedeuten, beim begrenzenden Faktor ansetzen. Und dazu noch ein paar Takte über Engpässe und Hemmfaktoren. Wenn der am schwächsten ausgeprägte Faktor Barmherzigkeit ist, dann bleiben nach der Gleichung nur Glaube und Recht. Und das kann dann sehr kalt werden. Das heißt, wenn ein Mensch seinen Engpass in der Barmherzigkeit hat, in seiner Gefühlswelt, wenn ihm Mitmenschlichkeit, Wärme fehlt, wenn er nicht barmherzig ist, sein Herz nicht zu den anderen geht, er keine Beziehungen herstellt, Leute in seiner Gegenwart frieren, dann bleibt ihm nur Glaube und Recht. Glaube und Gesetz bleiben übrig. Das Dogma, diese fürchterlich kalten Richtigkeiten. Und das Ergebnis sind dann oft kalte, rechthaberische und sehr gesetzliche Gemeinden. Ganz ähnlich kann es in der Familie laufen, da ist wenig Humor, da werden keine Gefühle zugelassen, kein Schmerz erlaubt, Verletzlichkeit nicht eingestanden, immer nur der starke Held sein. Und das Ergebnis sind dann kalte und rechthaberische Familienväter, in deren Gegenwart alles einfriert. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass man diesem kalten, rechthaberischen Gott, der ja dann das Ergebnis einer Projektion an den Himmel ist, eine warmherzige Mutter zur Seite stellt. Das ist in Österreich die katholische Lösung, wo man das gespürt hat und empfunden hat, natürlich abgelesen von den menschlichen Bezügen, die oft sehr hart und kalt gewesen sind, dass man gedacht hat, ja, da im Himmel, das ist ja auch ein reiner Männerbetrieb, ein Vater, ein Sohn, ein Heiliger Geist. Und die Lösung war sehr einfach. Maria, die Mutter, die liebevolle, sanfte, gütige, und daraus ist dann so eine ganz eigene Theologie geworden. Übrigens nur in Klammern, könnt ihr es ganz anders sehen. Manchmal ist der Glaube an die Maria bei vielen Katholiken in Österreich das Einzige, was sie überhaupt noch für den Glauben nicht gänzlich verschlossen hat. Und wir haben tatsächlich Leute gehabt, die durchaus über die Mariologie am Ende doch zu Christus gefunden haben, indem wir das nicht bekämpft haben, sondern gesagt haben, schau mal, was diese Mutter für einen großartigen Sohn hat. Ist gelungen, nicht immer, aber immer öfter. Es gibt also viele Menschen, die das Richtige glauben, aber in ihrer Gegenwart friert man. Höhepunkt in der Kirchengeschichte war bei dieser Haltung dann die Inquisition, die Sündenschnüffelei, durch die Gegend gehen, Sünden ausfindig machen. Wo die Liebe im Herzen fehlt, dann nimmst du dir das Leben eigentlich weg. Wenn der Engpass der Glaube ist, dann bleiben oft genug Barmherzigkeit und Gerechtigkeit übrig, aber Werte, Wahrheit, Orientierung oder sogar das Evangelium bleibt auf der Strecke. Bei Menschen mit dem Engpass Glauben, da hast du immer Leute, die sind sehr hilfsbereit, humanistisch gesonnen. Wenn es am Glauben fehlt, dann ist ein Mensch trotzdem oft sehr warmherzig, ein mitfühlender Mensch mit einem großen Gerechtigkeitsgefühl, der möchte die Welt verändern und sie in ein Reich des Friedens und der Liebe verwandeln, wo es keine Klassenunterschiede und keine Ungerechtigkeiten mehr gibt. Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit bleiben übrig. Aber man möchte dann den Menschen in ihren Bedürfnissen dienen und begegnen. Das Problem ist nur, man hat keinen Maßstab. Die Basis, auf der der Kommunismus versucht hat, Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit für das Volk zu bringen, ist schiefgegangen. Und zwar aus einem Grund, weil es keine übergeordnete Instanz gab, vor der man sich verantwortlich wusste. Keine Instanz, die mir die Maßstäbe setzt. Keine Instanz, was Liebe wirklich ist. Keine Instanz, die mir sagt, was Gerechtigkeit tatsächlich ist. Und das Gefährliche ist das Gutgemeinte. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und zurzeit sind wir gerade dabei, eine ganze Generation auch von Erstgeburten aus unserem Volk auszurotten, weil wir es gut meinen. Im Namen von Gerechtigkeit für die Frau und die Barmherzigkeit mit ihrer Situation. Aber wir fragen nicht Gott, was er zum Thema zu sagen hat. Und wenn kein Glaube da ist, dann nimmt man einer Familie auch zuletzt die Orientierung. Man nimmt die Sicherheit, weil auch jeder Vater immer noch einen größeren Vater über sich braucht. Jeder König braucht einen größeren König über sich, unter dem er Knecht sein kann. Ein ganz besonderes Dilemma in dieser Geschichte ist dann in der Entwicklungshilfe und im karitativen Bereich zu sehen. Ich zeige das Letzte gleich, und das habe ich gestern schon für die Leute von der prophetischen Woche gezeigt. Es ist interessant, es ist eine geografische Darstellung der Großzonen und Großkulturen in dieser Welt. Interessant ist, dass die Zone höchster Effizienz besteht aus vorwiegend protestantischen Ländern in Nordwesteuropa, Nordamerika und Australien. Der nächste Effizienzbereich besteht aus den überwiegend katholischen, orthodoxen und den ehemals christlichen Ländern des Mittelmeerraums. Eine Weltkarte der Effizienz, der langfristigen Stabilität ist zugleich eine Weltkarte der großen Religionen. Am ineffektivsten, ganz unten, niedrige Effizienz mit hellem Untergrund sind immer die Animisten. Interessant, Aberglaube bringt nicht voran. Alles retardiert, ohne Entwicklung, ohne Fortschritt. Höchste Effizienz war in den Ländern, in denen es eine geistliche Erweckung gegeben hatte. Und durch das Ergebnis einer geistlichen Erweckung geschah eine Änderung im Umgang mit den Menschen und dann auch im Umgang mit den Dingen, den Sachen. Und es brachte auch Stabilität in die Ehen und Familien. Das Ergebnis war dann oft genug, ein gesundes Pflichtbewusstsein, Fleiß und Arbeit. Und das hat dafür gesorgt, dass die Länder wirtschaftlich gesund und politisch stabil wurden. Ich muss allerdings darauf aufmerksam machen, ich habe es gestern auch gesagt, diese Weltkarte könnte sich bald dramatisch ändern, denn wir sind gegenwärtig kräftig dabei, unser ganzes geistliches Erbe zu verschleudern. Und das Ergebnis davon wird nicht nur eine Pleite sein, sondern die Abschaffung des Menschen. Denn wenn die Geister wiederkehren, kehren nicht nur die alten Menschenbilder zurück, sondern auch die alten Verhältnisse. Umgekehrt ist zu sagen, den Menschen in der dritten, vierten und fünften Welt ist eben nicht geholfen, wenn man sie in ihrem Glauben belässt. Daraus sind ja gerade viele der Probleme und Nöte gewachsen, unter denen sie jetzt leiden, unter diesem ihren Glauben. Und wie gesagt, das ist das große Dilemma im Bereich von Entwicklungshilfe, überhaupt im karitativen Bereich. Man hat Entwicklungshilfe vom Glauben getrennt, auch in vielen der kirchlichen Werke. Sicher war es einmal umgekehrt. Es gab Mission ohne soziales Engagement, obwohl das auch eine sehr einseitige Darstellung ist, denn die großen Erweckungsbewegungen haben immer auch großartige Werke der Liebe geschaffen. Waisenhäuser eines Georg Müller oder August Hermann Franke und von Wichern. Das waren die ersten Großeinrichtungen für sozial Geschädigte und die kamen aus der Erweckung. Überhaupt diese ganze Geschichte der Barmherzigkeit, die unsere Kultur tief geprägt hat, das kommt alles aus dem Evangelium. Sicher hat es immer einseitige Missionstätigkeit gegeben, aber auf Glaubensvermittlung zu verzichten, heißt das Kind mit dem Bad ausschütten. Not kann sicher in der Entwicklungshilfe eine Sachnot sein. eine Dürre, eine Flut, ein Erdbeben, Feuer, Überschwemmungen. Und die Not in der Entwicklungshilfe kann sicher auch eine Beziehungsnot sein. Wir haben Kulturen, wo die Frau unterdrückt wird und nicht hochkommen darf, wo Stammesfäden und Kriege und Unversöhnlichkeit herrschen, wo ein Volk nicht zum Frieden findet und daher auch nicht zum Fortschritt, wo Rassismus ist, kann eine Gesellschaft nicht gedeihen. Und wo die Gruppen im Misstrauen gegeneinander leben, kann es nicht weitergehen. Und da muss man sich mit den Ursachen beschäftigen und da ansetzen. Aber wie gesagt, sehr vieles, was aussieht wie materielle Not oder ein Problem auf der Beziehungsebene, ist im tieferen Hinschauen dann eine Not ursprünglich geistlicher Art. Magisches Denken, weil wir über Animismus geredet haben, das ist die große Blockade schlechthin. Und wenn eine Frau ihre letzte Ziege an den Zauberer abtritt und dann hängt er ihr den Knochen dieser alten Geiß um den Hals, nachdem er die Ziege selbst vorher gegessen hat, und ihr sagt, so mit diesem Knochen würde jetzt die Malaria ihres Kindes geheilt, dann kann man jetzt schon davon ausgehen, dass das Kind sterben wird. Man kann Menschen, es genügt nicht, Menschen Vorträge über Bakterien und Viren zu halten. Man muss ihnen die Angst nehmen vor den bösen Geistern. Und das muss begleitet werden mit medizinischer Hilfe. Da muss die frische Luft des Evangeliums rein und der Heilige Geist die Geister überwinden. Und wenn man nicht die Macht der Dämonen brechen und den Aberglauben an sie nehmen kann, kann man auch nicht wirklich Entwicklungshilfe leisten. Das muss immer Hand in Hand gehen. Und das Letzte nur kurz angemerkt, wenn der Engpass bei der Gerechtigkeit ist, man vielleicht sehr gefühlvoll ist, sehr barmherzig, sehr mitleidig, sehr gläubig, aber der Sinn für das Praktische, für die Dinge fehlt, dann ist man oft sehr motiviert, aber zu dumm fürs Praktische helfen, zu unpraktisch oder schlicht auch zu geizig. Es geht immer in diesem Dreierrhythmus. Alle drei Dinge gehören zusammen. Alles muss in Balance halten. Wenn eines unterentwickelt ist, geht auch bei den anderen nichts weiter oder es hilft nichts, wenn man das andere weiterentwickelt. Weisheit ist, diese Sache zusammenzuhalten. Den Glauben, das Recht und die Barmherzigkeit. Und die Krone der Weisheit ist natürlich Wissen um die Kraft, aus der gelebt werden kann, was ich weiß. Und die Sache, die daneben noch dazugehört, haben wir gestern besprochen, gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Unmoral macht dumm. Man kann diesen Vortrag nachhören. Daniel 3 und 6, Feuerofen und Löwengrube. Und wie wir in unserer Digital Society, und der hat im Grunde schon mit dem Fernsehen begonnen, wie wir da mit dem menschlichen Gehirn umgehen, das macht uns nicht weise, sondern führt uns direkt hinein in eine digitale Demenz, in einen geistigen Abstieg, der durch digitale Medien verursacht ist. Aber darüber haben wir auch schon mal geredet bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Das wäre also so ein paar Takte zu einer umfassenden Weisheit. Wissen, dass ich ein Leben aus Kraft in Christus vermittelt bekommen habe. Wissen, dass Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube zusammengehören und dass sich das Unterentwickelte von einem überall auswirken wird. Und dann wissen, wie ich mit dem wichtigsten Organ, das ich überhaupt habe, mein Herz, sprich mein Hirn, wie ich damit so umgehe, dass ich es nicht ruiniere. Das wäre so Weisheit, die einigermaßen umfassend und komplex ist. Ich möchte hier beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht mit Gescheitheiten alleine lässt, dass wir von dir mehr bekommen als Ratschläge, Appelle, dass du mehr für uns hast, als uns Zusammenhänge darzustellen. Und dass du wirklich der einzige Meister bist, der das, was wir in dir sehen, in uns hineinschreibt, in uns verankert, sodass wir nicht nur mit einem grandiosen Vorbild allein gelassen sind, in einer Schatzkiste voller guter Erkenntnisse, sondern dass wir dein Leben in uns tragen dürfen und dass der andere Geist, dein Heiliger Geist, es schafft, in uns immer wieder Energie und Kraft zu wirken, uns ständig zu erneuern, auch im Alter, damit wir leben können, was wir wissen. Dafür danke ich dir. Amen.